Hallo und herzlich willkommen bei Birdbeats, dem Podcast für Vogelkundler und Ornis im deutschsprachigen Raum. In der heutigen Folge behandeln wir das Thema Expansion südwestlicher Vogelarten nach Deutschland. Lukas und Kalle werden dir dabei einige Vogelarten wie den Löffel oder den Wiedehopf vorstellen, die sich in Deutschland immer wohler fühlen und die Gründe für diese Expansion nennen. Also sei gespannt und bleib dran.
Ja, genau. Wir sprechen ja über die Expansion, aber auch ein bisschen über den Rückzug nach Norden. Da kommen wir zu diesem Bereich, kommen wir später bei dem Thema der Spötter. Allgemein zur Definition des Themas sollte man vielleicht sagen, dass wir bei der Expansion unterscheiden zwischen der Expansion einheimischer Arten, wie Schwarzkehlchen, Uhu, Wanderfalke, die dann unter den Aspekt der Wiederbesiedlung fallen und das dann wieder ein anderes Thema ist, sondern wir besprechen heute die Expansion Arten, die hier nicht heimisch sind, sprich Zistensänger, Seidensänger, Stelzenläufer, Bienenfresser, all die Arten, die aus dem südwestlichen Raum Europas einwandern sozusagen, hier vor Ort günstige Lebensbedingungen finden und sich dann hier auch etablieren. Wir wollen heute so ein bisschen die Ursachen vielleicht klären, Beispiele nennen und daran so ein bisschen unserem Thema lang orientieren. Inwieweit hast du denn schon Erfahrungen gemacht mit, ich sag mal so, südwestlichen Arten hier? Vor allem du Richtung Süddeutschland solltest ja dann einiges begegnet sein.
Also dadurch, dass ich einfach viel auch im Kaiserstuhl unterwegs bin, was ja sozusagen der erste Ankunftsort von südwestlichen Arten in Deutschland ist, einfach weil es klimatisch begünstigt ist, aber auch geografisch. Ich glaube, darüber muss man auch sprechen. Also wir haben ja einfach in Europa auch die Alpen, die von Ost nach West ganz grob gehen und im Gegensatz zum Beispiel zu den Rocky Mountains in Nordamerika einfach eine Barriere darstellen für die Wanderung von Arten, einfach weil es doch eine sehr große Barriere auch für Vögel ist. Und durch die burgundische Pforte kommt natürlich einiges rein, was sich dann in diesen warmen Südhängen des Kaiserstuhls auch gut wieder ansiedeln können. Und ganz wichtig ist natürlich, wenn man die geografische Verbreitung anschaut, dass das vor allem auch vom Klima abhängt. Und der Kaiserstuhl wird nicht umsonst als Mittelmeerregion Deutschlands bezeichnet. Also der Kaiserstuhl hat auch wirklich mediterrane Temperaturen. Und insofern kann das wirklich auch Auswirkungen auf Jahresrhythmus, Verhalten, Fortpflanzung und so weiter haben.
Vor allem die Alpen sind ja ein Aspekt auch dieser Expansion interessant, wenn man sich überlegt, Alpensegler, Felsenschwalbe sind die Arten, die vor ein paar Jahrzehnten nicht zur Norm in dem Alpenraum zählen, sondern sie auch langsam allmählich eingewandert sind und auch unter diesen Aspekt der Expansion fallen tatsächlich. Nur das ist auch das Klima genannt, das ist ja natürlich aktuell der Klimawandel als Thema, vor allem hinsichtlich dieser Expansion südwestlicher Arten, ist es natürlich, fällt das sehr stark ins Auge, dass vor allem bei wärmeren Sommern mit starken Westwinden diese Einwanderung dieser Arten sehr, sehr stark ausfällt. Zum Beispiel, ich kenne das hier, ich wohne ja sehr grenznah zu den Niederlanden, die auch schon seit einigen Jahren Zistensängerbruten verzeichnen, dass in geeigneten Lebensräumen, auch teilweise 5 Kilometer hinter der Grenze, also wirklich nicht weit weg von Deutschland, über den Sommer, also außerhalb der Brutzeit, aber auch außerhalb der Zugzeit, Zistensänger auftreten. Und sie sind auch passend zur Zugzeit wieder weg. Das heißt, es ist gar nicht unwahrscheinlich, hier in der Grenzregion von, ich sage mal, Ende Juni bis Anfang August Zistensänger auch Reviere besitzen, also wirklich singen, ohne Brutversuch zu starten, sondern sich einfach hier langsam allmählich etablieren. Und das sieht man sehr häufig, dass es da mit Westwinden oder mit vor allem trockeneren, wärmeren Klima zusammenfällt.
Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr interessant. Vielleicht wäre es nochmal wichtig zu unterscheiden. Also man hat ja zum einen diese sehr allgemeinen Arten, die genetisch breit veranlagten Arten, sage ich jetzt mal, die sich deutlich leichter tun, vielleicht auch im Zuge des Klimawandels ihr Gebiet nach Norden zu verlegen, während das sehr spezielle Arten, die eine sehr, sehr kleine Nische nur besetzen, da deutlich größere Schwierigkeiten haben. Und letztendlich kann man ja, glaube ich, ganz gut sagen, dass die Arten, die sich im Moment auch in Deutschland ganz gut etablieren beziehungsweise sich nach Norden ausbreiten, dass das ja eher die Generalisten sind.
Ja, natürlich. Die brauchen, also ein bestimmtes Maß an Anpassungsfähigkeiten muss da sein, wenn man sich überlegt, dass die eigentlich aus komplett anderen Landschaftsstrukturen ausstammen. Nehmen wir mal zum Beispiel Seidensänger, passt sich ja hier wunderbar an unsere Ufer an. Wobei der zum Beispiel im Mittelmeerraum, ich weiß nicht, Camargue desgleichen, ähnliche Habitate besetzt, aber die dann trotzdem eine ganz andere Flora und Fauna besitzen. Und dieses gewisse Maß an Angepasstheit muss diese Vogelart ja auch voraussetzen. Sonst käme es auch nicht dazu, dass vor allem Pionierlebensräume immer wieder durch solche Arten besetzt werden.
Ja, auf jeden Fall. Interessant finde ich es auch, wir haben das ja vorhin schon mal kurz angesprochen, wie diese Arten nach Deutschland kommen. Also bei den Vögeln haben wir es ja einfach mit hochmobilen Arten zu tun. Kaum eine Art ist wirklich so präsent oder so mobil, kann ja gerade auch über den Zug so viele Kilometer zurücklegen. Gerade wenn man sich jetzt mal die Pflanzen zum Beispiel anschaut, die ja gleichermaßen vom Klimawandel betroffen sind, haben dies natürlich deutlich, deutlich schwieriger. Und können sich zum Beispiel Bahnlinien, die von Nord nach Süd verlaufen, kommen die relativ weit vor und können sich so nach Norden ausbreiten. Da haben es die Vögel natürlich einfacher. Hast du da das Gefühl, dass dadurch, dass die Vögel einfach so mobil sind, dass die Vögel dort sich dadurch viel besser verbreiten können? Oder woran liegt das?
Das ist eine gute Frage. Ich gehe davon aus, natürlich, diese Art Mobilität, die Vögel besitzen, eben dafür, dass sie geografisch nur geringe Grenzen besitzen. Also selbst die alten Stellen für Vögel keine Barriere da, zumindest für viele Vogelarten. Ist das schon ein Riesenaspekt für, also ein Vorteil dieser Artengruppe, zum Beispiel bei Heuschrecken, hat man im Moment das Phänomen, dass sehr, sehr viele südliche Arten einwandern, aber die sind sehr auf Aspekte der Globalisierung, also internationaler Güterverkehr und sowas angewiesen, was man sich bei Vögeln eher selten vorstellen kann. Also die sind halt weniger blinde Passagiere als zum Beispiel Heuschrecken. Das heißt, sie sind definitiv von sowas wie Wetterereignissen abhängig, eben aufgrund der Tatsache, dass sie fliegen können, wobei sie sich sicherlich auch an der Veränderung der Landschaftsstrukturen orientieren, nämlich zum Beispiel durch die Einbringung neuer Pflanzenarten oder desgleichen. Sicher hat mir denen natürlich auch hier eine gewisse Art und Weise von Akzeptanz, dass sie hier sich niederlassen können. Also das Fliegen allein ist, glaube ich, nicht der Schlüssel zur Etablierung hier.
Ja, auf jeden Fall. Es macht natürlich das Ganze ein bisschen einfacher. Oftmals, wenn die sich dann irgendwie hier niederlassen, sind es ja oftmals diese klimabegünstigten Standorte, Flusstäler teilweise, Sukzessionsflächen, die sie auch aus ihren alten Gebieten in einer ähnlichen Form kennen. Und von dort aus können sich, falls sich diese Population etablieren, von dort aus breiten die sich dann nochmal weiter aus. Wie siehst denn du das mit dem Naturschutz? Das kann ja kontrovers diskutiert werden. Eine neue Art, die jetzt von Süden dazukommt, kann ja sowohl als seltene Art und damit als besonders schützenswert gewertet werden, könnte natürlich aber auch als Neozon betrachtet werden, oder man sagt, ja, die kommt so oder so, also auch ohne, dass wir sie schützen, wird sie sich in Zukunft weiter bei uns ausbreiten. Da ist man ja nicht wirklich auf einem einheitlichen Standpunkt, das muss man ja auch so ein bisschen von Art zu Art unterscheiden.
Ja, da würde ich mich sogar konkret auf Niederrhein beziehen, eben weil ich dazu persönlich Anhaltspunkte habe. Weil wir im Niederrhein haben natürlich den Vorteil, dass wir viele Altarme haben, also bei uns ist im Moment der Seinsänger sehr stark auf dem Vormarsch und mir ist es seit ein paar Jahren immer wieder unregelmäßig brüten Stelzenläufer. Dieses Jahr haben wir sogar 3 Brutversuche am Niederrhein, davon leider 2 erfolglos. Aber das lag größtenteils an Fotografen und nicht an den Umweltbedingungen. Ich nannte jetzt gerade die Beispiele, weil wir nämlich auch ein anderes Beispiel hatten, nämlich die Schwarzkopfruderente, die ja eindeutig nicht eingewandert ist, sondern eingebürgert wurde, da sie eine nordamerikanische Art darstellt. Und die wird bei uns hier eindeutig als Neozon dargestellt, weil sie halt von Natur aus hier nicht auftreten würde, auch von Natur aus nicht einwandern würde. Aber sie verursacht doch keine Schäden in dem Sinne. Und der Seinsänger und der Stelzenläufer, die bei uns jetzt konkreter sind, verursachen so gesehen auch keine Konkurrenz. Also wir haben nicht festgestellt, dass zum Beispiel Stelzenläufer mit den Kiebitzen im Revier konkurrieren oder die Seinsänger mit Teichrohrsängern konkurrieren. Was nicht auszuschließen ist, weil es eine sehr dichte Nische ist hier am Rhein, dass man sagt, Seinsänger und Teichrohrsänger oder auch Sumpfrohrsänger besiedeln ein sehr ähnliches Gebiet. ein sehr ähnliches Habitat. Da ist Konkurrenz nicht auszuschließen. Aber bisher hat das noch nicht das Ausmaß angenommen, dass man das als Neozone sieht, sondern halt tatsächlich als natürlich eingebürgerte Arten, die auch immer noch unter Naturschutz fallen, also auch Vorkommen von denen immer noch geschützt werden. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, wie sich diese neuen Arten auf das Artenspektrum ausüben, also auf die einheimischen Arten, die bisher immer waren, oder eben auf ja, die Umwelt selbst. Das ist ja ein gutes Beispiel, ist ja der gelbe Auffallspender in diesem Fall.
Das wäre jetzt auch mein nächstes Beispiel gewesen. Also da muss man wirklich von Art zu Art schauen, ob sich da wirklich negative Auswirkungen oder gar keine Auswirkungen oder sogar positive Auswirkungen letztendlich finden. Teilweise kann es ja wirklich dafür sorgen, dass ja, eine neue Art mit einer ähnlichen Nische, aber die einfach geografisch woanders unterwegs war, wenn diese dann noch dazu kommt, dass das natürlich ja längere Probleme mit sich mitbringen könnte und zum Beispiel eigene oder heimische Arten verdrängen könnte oder zumindest für extra Konkurrenz sorgen, für die sie eigentlich ja nicht ausgelegt sind.
Ja, vor allem speziell bei gelben Auffallspender ist es ja, dass wir quasi beobachten, dass wir einen Rückzug haben vom Gelbspötter in Richtung Norden und der Auffallspötter immer weiter Richtung Nordosten expandiert, obwohl diese beiden Arten nicht die gleiche ökologische Nische besitzen, überlappen sich die Gebiete so gut wie gar nicht. Auch wenn sie eigentlich keine Konkurrenz darstellen sollten, gibt es ja verschiedene Ansätze. Du hattest davon gesprochen vorhin, dass tatsächlich es Meinungen gibt, dass dort von einer direkten Verdrängung der Schwesternart gesprochen werden kann. Wieder zum Beispiel der Landesverband, ich glaube, Bayerisches Vogelschutz, des Bayerischen Vogelschutz, sagt, dass keine Verdrängung stattfindet. Ich glaube, da sieht man auch, wie schlecht dieses Phänomen erforscht ist, dass man halt nicht wirklich einschätzen kann, welche Ausmaße das annimmt.
Wie du das schon angesprochen hattest, ich hatte davon gelesen hier in der Recherchearbeit zu dieser Podcast-Folge, dass es dazu kommt, dass ja, durch höhere Konkurrenz, obwohl es verschiedene Nischen letztendlich sind, das wissen wir ja, dass der Gelbspötter wirklich dann vom Orpheus-Spötter auch verdrängt wird. Und letztendlich kann das natürlich auch nicht nur bei dieser Expansion von südwestlichen Arten nach Deutschland als Phänomen festgestellt werden, sondern das ist natürlich im Zuge des Klimawandels auch für alle anderen heimischen Arten durch zum Beispiel Überwinterer, die eigentlich früher Kurzstreckenzieher waren, gibt es natürlich da auch nochmal neue Verhältnisse, was sich da verändert hat, worüber wir vielleicht auch nochmal kurz sprechen können.
Ja, na klar. Es ist ja, die Auswirkungen des Klimawandels oder klimatischen Änderungen auf die Vogelwelt ist ja nichts Neues. Vor allem Vögel sind oft Bioindikatoren, werden gerne für solche Phänomene in Betracht gezogen. Vor allem Weißstörche ist es ganz dramatisch, dass es früher natürlich ein ganz typischer, also wirklich der Charaktervogel, wenn es um Zugvögel ging, der immer noch als Beispiel genannt wird. Und mittlerweile ist es wirklich nicht mehr selten, wenn man sie im Winter auch hier antrifft, weil sich einfach manche Individuen der Aufwand nicht mehr lohnt, in das Wintergebiet zu ziehen, da sie im Winter vielleicht unter Nahrungsknappheit leiden, aber es reicht, um überleben zu können. Und dadurch haben sie natürlich auch einen Vorteil, wenn sie früher im Brutgebiet sind und die besten Brutplätze in dem Sinne ergattern, was bei Weißstörchen nicht zwingend der Fall ist, weil sie Traditionshorste haben. Aber das gilt ja auch bei anderen Vögeln, wie zum Beispiel Staren, die eigentlich auch charakteristische Zugvögel sind. Einfach diese klimatischen Änderungen, dass sich diese klimatischen Veränderungen sehr stark auf Vögel, explizit Zugvögel, was ja auch viele von diesen expandierten Arten, also Stelzenläufer, Zistensänger, nicht immer, aber regional unterschiedlich, Bienenfresser, alles Zugvögel sind zum größten Teil, die sich dann auch dieser Expansion bedienen.
Klar, und gerade dann, also der Weißstorch hat natürlich weniger Konkurrenz jetzt innerartlich schon, aber jetzt zwischen anderen Arten hat der Weißstorch jetzt keine Konkurrenz, wenn es um seinen Horst geht. Da ist es aber zum Beispiel jetzt beispielsweise bei den Meisen so, wenn die einfach schon klimatisch bedingt früher anfangen können zu brüten und die Zugvögel später erst zurückkommen, dass die einfach dann schon in Reviere zurückkommen, wo vielleicht die Möglichkeiten des Brütens deutlich eingeschränkter sind. Ähnlich ist es ja vielleicht auch beim Kuckuck. Das ist ja so dieses klassische Problem, einfach weil der Kuckuck natürlich auch medienpräsent ist, dass seine Wirtsvögel einfach teilweise deutlich früher nach Deutschland zurückkommen und damit auch schon deutlich früher mit der Eiablage beginnen, was für den Kuckuck von großen Problemen ist, weil er natürlich noch nicht sich ganz so gut angepasst hat und einfach sehr, sehr spät nach wie vor zurückkommt und somit größere Probleme bekommt, noch Gelege zu finden, wo es nicht auffällt, wenn er da noch was dazulegt.
Ja, sicherlich, dass auch diese klimatischen Änderungen dann eben die Art als solches sehr unter Druck setzen, auch über so Selektionsdruck ausüben. Das heißt, dass auch das Bestehen der Art wirklich gefährdet ist. Und vielleicht ist auch tatsächlich dann eben eine Überlebensstrategie, diese Expansion nach Südwesten Richtung Norden, dass wir auch tatsächlich haben, dass eben bei den Arten, die in Deutschland auftreten, vielleicht ähnliche Probleme in ihren, ich nenne es mal ursprünglichen Vorkommen oder ihren Herkunftsgebieten herrschen. Sozusagen der, das ist quasi der Seinsänger, der Kuckuck des südeuropäischen Raums ist, wenn man das so machen möchte.
Aussprechen. Ja. Ja, ist auf jeden Fall ein super interessantes Thema. Also es sind ja auch einfach einige Arten dabei, die so in der Ornithologenszene sehr gemocht werden, gerade auch bei den Fotografen, sei es jetzt der Bienenfresser oder der Wiedehopf. Aber auch, ja, letztendlich sind das ja alles noch Seltenheiten in Deutschland. Insofern ist das ja ein Phänomen, was vom Menschen jetzt erstmal auch gebilligt wird, wobei natürlich der Mensch, glaube ich, relativ wenig dagegen machen könnte. Also jetzt gerade die Ausbreitung dieser kleineren, unscheinbaren Arten, da kann man natürlich relativ wenig erstmal gegen machen, sondern muss das irgendwie akzeptieren.
Ja, wobei natürlich die Ausbreitung oder Etablierung von solchen Arten ja nicht nur zwingend auf kleine Arten angewiesen ist, sondern auch, auch Löffler oder Silbereier in diesen Aspekt reinfallen, der Expansion südwestlicher Arten. Vor allem anhand des Silbereiers kann man sehen, wie alt dieses Phänomen eigentlich schon ist, weil ich habe schon von älteren Ornithologen gehört, dass früher ein Silbereier wirklich eine absolute Seltenheit war. Und hier im Niederrhein ist es mittlerweile so, dass man für einen Silbereier auch nicht mehr anhält. Man fährt dran vorbei, weil er ist so häufig, im Winter ist er vor allem viel, aber auch im Sommer mittlerweile, dass sie sich auch wirklich immer weiter nach Nordosten ausbreiten und ihre, vielleicht nicht zwingend Brutgebiete, aber ihre Rast- und Nahrungsgebiete dadurch erweitern. Und der Löffler hat sich ja auch eigentlich ursprünglich als Küstenvogel ja auch immer weiter ins Binnenland expandiert, wenn man so möchte.
Klar, bei uns ist es mit dem Seidenreiher nicht anders. Also gerade im Winter sind da Höchstzahlen von, also in gescheiten Gebieten, in wirklich geeigneten Feuchtgebieten, hat man da durchaus mal 30, 40 Stück im Winter. Also dafür, für einen einzigen hält man bei uns da auch nicht mehr an. Der Löffler ist bei uns da nochmal ein bisschen was anderes. Wir haben den einfach dadurch, dass er ja letztendlich mehr an die Küsten gebunden ist, bei uns ja eigentlich gar nicht zu sehen ist. Aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Phänomen.
Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, dass der Löffler, also ich hatte noch die Zeit miterleben dürfen, wo der Löffler auch noch auf ornitho.de als eine Rotart angegeben ist. Das ist für die Zuhörer, wenn die Arten auf diesem Internetportal, wo man Vögel melden kann, rot angegeben sind, sind in der Regel selten. Es gibt da verschiedene Abstufungen, aber in diesem Fall war der Löffler in der Kategorie selten bis halt nicht häufig. Und mittlerweile hat sich das geändert. Mittlerweile gehört er zu weniger häufig und das ist dann in die schwarze Kategorie, also in dem Fall nicht mehr meldepflichtig. Und wir hatten auch vor 2 Jahren schon die ersten Brutversuche tatsächlich am Rhein des Löfflers. Auch die ersten, die wir historisch hier verzeichnen können, die dann aber auch fehlgeschlagen sind. Aber allein der Brutversuch als solcher, dass wir von 0 Löffler auf Bestände von über 300, 400 Tieren gekommen sind, in wirklich 10, 15 Jahren, ist schon ein eindeutiges Zeichen.
Also es ist kein ganz neues Phänomen. Und es ist ein Phänomen, was auch noch lange nicht zu Ende sein wird. Vielleicht kannst du uns noch so einen kleinen Ausblick geben, was uns vielleicht in Zukunft noch in Deutschland erwarten könnte, auch an Arten. Glaubst du, dass wir ja Arten wie den Wiedehopf, Bienenfresser, irgendwann in ganz Deutschland zu sehen werden bekommen?
Ich glaube nicht, dass wir alle Arten in ganz Deutschland erleben werden oder leben dürfen. Allein weil der Lebensraum es nicht immer hergibt. Zum Beispiel der Wiedorf hast du jetzt als Beispiel genannt. Der würde hier am Niederrhein an einigen Stellen durchaus funktionieren, also durchaus leben können, aber nicht zwingend überall. Das heißt, da müssen wir schon Landschaftsstrukturen in irgendeiner Weise ändern. Aber wovon ich ausgehe, dass sich definitiv auch das Artenrepertoire in ganz Deutschland deutlich ändern wird, dass die Häufigkeitsverhältnisse verschoben werden. Vielleicht wird man tatsächlich irgendwann einen Orphelspötter häufiger sehen können als einen Gelbspötter. Zumindest ist das im Süden schon der Fall oder im Westen. Dass sich das einiges ändern wird, klar. Zum Beispiel auch der Sichler tritt immer häufiger im Westen, im Osten Europas auf. Das heißt, wir haben auch Wanderbewegungen. Aber ich glaube nicht, dass sich alle Arten komplett dauerhaft überall, also bundesweit etablieren können. So Arten wie den Seinsänger würde ich das zutrauen, weil er, sag ich mal, was die Habitatansprüche angeht, relativ anspruchslos ist. Also er braucht Wasser, er braucht ein wenig Gebüsch, ein bisschen Schilf, das gibt es an jedem Anglerteich. Und zum Beispiel der Seinsänger würde ich auch tatsächlich sagen, dass er in ein paar Jahrzehnten tatsächlich bundesweit vorkommt. Das würde ich aber zum Beispiel dem Stelzenläufer oder dem Wiedehopf oder auch dem Bienenfresser nicht zusagen.
Das ist sehr abhängig auch noch von den Habitatansprüchen. Gerade in den Anfangsstadien wird ja davon auszugehen sein, dass viele Populationen sich erstmal nicht selbst halten können, also auf Zuwanderung auch noch angewiesen sein werden, gerade wenn es mit den ersten Bruten nicht wirklich klappt oder wenn es einfach eine sehr geringe Anzahl auch an genetischer Variabilität ist, dass da natürlich auch einiges wieder besiedelt werden kann und nach Jahren verschwunden sein kann, weil einfach weil es sich doch nicht rentiert hat letztendlich für die Art. Andersrum sieht man natürlich auch Beispiele wie zum Beispiel den Alpensegler, der ja nicht mehr wirklich, wie der Name sagt, irgendwie an die Alpen gebunden ist, sondern mittlerweile den ganzen Oberrheingraben besiedelt und man letztendlich seit einigen Jahrzehnten einen fast zusehen kann, wie jedes Jahr die Art einige Kilometer nach Norden wandert. Wir haben auf jeden Fall, denke ich mal, in diesen ganzen Kaiserstuhl oder in Kaiserstuhlregionen, aber auch im Moselland und so weiter. Also wir, vor allem ich, lebe da letztendlich in dieser Zone, wo man, glaube ich, noch mit einigen Arten rechnen kann, als ja letztendlich irgendwie ihr Gäste, aber später vielleicht auch als Arten, die sich dort ansiedeln werden. Einfach weil das klimatisch und von den Habitatansprüchen dann doch teilweise sehr ähnlich ist wie die oder wie einige mediterrane Räume. Also ich glaube, dort macht es auf jeden Fall Sinn, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten intensiv auch nach solchen Arten zu suchen und einfach mal zu schauen, was sich dort alles ansiedelt.
Definitiv. Mir fiel auch gerade noch ein Gegenbeispiel ein, was südliche Arten angeht. Es gibt nämlich bei uns im Westen eine Flamingo-Population. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, im Zwillburger Fenn. Die stammen ursprünglich, aus Gefangenschaftsflüchtlinge. Und darum wundert es auch nicht, dass es Chile- und Kuba-Flamingos sind. Da sind aber auch eben ein, zwei rosa Flamingos drunter. Und mittlerweile ist auch so ein Punkt, dass da nicht nur diese rosa Flamingos drunter sind aus der Zuhaltung, sondern mittlerweile davon auch ausgegangen wird, weil auch Ringe oder desgleichen fehlen und auch die Zahl der rosa Flamingos zugenommen hat. Und zwar nicht nur durch die eigene Reproduktion in der Kolonie, dass tatsächlich aus dem Mittelmeerraum, weil zum Beispiel in Camargue haben wir schon ein gigantisches Vorkommen rosa Flamingo, dass man dort schon Einwanderungswege, sag ich mal, für den rosa Flamingo gesehen, dass es sozusagen solche Inselpopulationen auch den Weg für die Expansion solcher Arten schaffen können, dass sozusagen einzelne Inseln dafür sorgen können, dass sich diese Arten etablieren können. Aber zum Beispiel beim Beispiel des rosa Flamingos ist es ja nicht so, dass der rosa Flamingo jetzt flächendeckend im Westen Deutschlands oder vorkommt oder geschweige denn eine weitere Population oder Kolonie eröffnet hat, sondern halt immer sich auf diese Insel beschränkt hat, was auch unter einer Landschaft wirkt. Das heißt, das ist auch wieder ein Beispiel dafür, dass sich das Klima allein auf diese Expansion nicht ausübt, sondern auch definitiv die naturräumlichen Voraussetzungen da entscheidend sind.
Zusammenfassend kann man, glaube ich, ganz gut sagen, dass, wie du schon gesagt hast, Klima einige Auswirkungen hat auf Jahresrhythmus, Verhalten, Zug, ob sie überhaupt noch ziehen und so weiter, wie weit sie ziehen, aber natürlich auch die Fortpflanzung, wann begonnen wird mit der Brut, wie häufig gebrütet wird, Mit damit kommt natürlich auch die Konkurrenzfähigkeit mit, je nachdem, wie früh man da ist, wie früh die Konkurrenz oder wie spät die Konkurrenz aus den Winterrevieren zurückkommt, aber natürlich auch Nahrungsbeziehungen unter den Arten, wenn man jetzt überlegt, dass ja nicht nur die Vögel einwandern, sondern vielleicht auch irgendwelche Pflanzenarten, die für manche Arten, also für manche Vogelarten dann letztendlich Grundlage sind und diese nur zusammen vorkommen oder deutlich häufiger dann vorkommen, wenn die eine Pflanzenart oder diese eine Laufkäferart oder sonst irgendwie auch vorkommt.
Ja klar, diese Bewegung, sag ich mal, südlicher Ökosysteme Richtung Norden ist ja schon länger ein Thema und natürlich, da sind die Vögel auch ein Teil davon. Nur haben die Vögel nun mal in diesem Fall eine etwas gesonderte Rolle, weil sie sehr mobil sind, also sich nicht zwingend an dieser Verschiebung der Ökosysteme halten müssen und auch eben durch Ausnahmeerscheinungen dieses Muster durchbrechen können.
Ich würde sagen, wir haben damit schon mal einen ganz guten Überblick, glaube ich, schaffen können, wie das so mit der Expansion südwestlicher Arten oder Vogelarten im Allgemeinen in Deutschland oder nach Deutschland auch aussieht. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback dazu gibt, ob euch die Folge gefallen hat. Ihr könnt uns gerne eine Bewertung dalassen und ja, also dann vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin.
Tschüss.
Das war's mit der ersten Folge unseres Podcasts. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn ja, möchten wir dich bitten, den Podcast eine gute Bewertung zu geben, sodass er höher rankt. Gerade am Anfang sind wir stark auf jedes Feedback angewiesen. Du kannst uns also gerne auch auf unserem Instagram-Kanal birdbeats-podcast schreiben. Dort werden die neuesten Folgen direkt nach dem Upload beworben und in den Stories auch regelmäßig Umfragen für Ideen, Wünsche und Feedback erstellt. Am kommenden Sonntag hörst du wieder von uns, wenn wir dir einen Statusbericht der seltenen Vögel letzten Woche hochladen. Also dann, bis bald!